wie die Herrschaftsgewalt oder die Staatsgewalt mit Gewalt, also mit Gewaltverbrechen umgeht, das sei zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedlich gewesen, sagt Gerhard Ammerer. Er ist Professor für Geschichte an der Universität Salzburg. Er erläutert die Veränderungen bei der Gerichtsbarkeit in der frühen Neuzeit.
Mit der Verherrschaftlichung ziehen also die Landesfürsten die gesamte Strafgerichtsbarkeit an sich, vorher war das ständig untergliedert, auch natürlich am Land, aber nun passiert das in der Stadt und hat jetzt einen völlig anderen Ablauf wie im Mittelalter. Also die Bauern haben über Bauerngerichte, die Adelige über Adelige, also da war das ganz anders konzeptioniert. Erst mit dem Aufkommen des Fürsten als Landesregenten oder mit dem Aufkommen des Staates, wenn man es mit heutiger Sprache sagen möchte, passiert eben dieses Gewaltmonopol, dass dieses Gewaltmonopol eben dem Fürsten alleine zusteht.
War die Gerichtsbarkeit im Mittelalter also eine Sache der Stände, so wurde sie später von den Fürsten vollzogen. Die Hinrichtungen wurden zum öffentlichen städtischen Spektakel.
Hinrichtungen, eine Form der Gewalt, die als staatliche Gewalt ab dem 16. Jahrhundert quasi konzentriert wird in der Stadt, wo die Bevölkerung teilnehmen sollte, zum Teil musste. Man hat auch Schulklassen beispielsweise dorthin geführt, es gab schulfrei, mit mehreren Funktionen. Also zunächst natürlich auch die herrschaftliche Funktion zu zeigen, wir sind eine Ordnungsmacht, wir können gewaltsam gegen die Gewalt also quasi vorgehen. Also diese staatliche Funktion war natürlich eine wichtige. Das andere war natürlich der Versuch, präventiv zu wirken. Also dem einzelnen Teilnehmer zu zeigen, so kann man enden, wenn man sich also nicht an die Gesetze hält. Das heißt, es wurde auch demonstriert, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was kann so schlimm sein, dass das eben mit der Hinrichtung dann beendet wird. Als auch natürlich eine generalpräventive Funktion, dass man also auch mit Moralgedichten, zum Beispiel mit arme Sünderzetteln, mit Hinrichtungsbroschüren, die man ausgeteilt hat, also auch das in Erinnerung behalten möchte.
In Erinnerung blieben mit Sicherheit auch die bisweilen grausigen Methoden der Hinrichtung, als Antwort auf die grausigen Verbrechen, die die Delinquenten begangen haben sollen.
Die meisten Hinrichtungen waren wegen Raub, Mord und solchen Gewaltdelikten. Die Methoden waren bis ins 18. Jahrhundert eigentlich relativ vielfältig. Da gibt es also als Methoden Galgen, Schwertstrafe natürlich, das Köpfen, aber auch nach wie vor das Pfählen ins Herz, die Vierteilung, auch Ertränken, also Methoden, die uns also noch ferner sind als der Galgen oder die Schwertstrafe. Für 42 Delikte hat Maria Theresia in ihrem Strafgesetzbuch nach wie vor die Todesstrafe angedroht, was eigentlich auch zeigt, überhaupt wenn man schaut, wie viel dann wirklich Hinrichtungen stattgefunden haben, das waren nämlich gar nicht so viele, es waren circa 30 im Jahr im gesamten habsburgischen Territorium, dass das eigentlich ein drohend Abschreckungsszenario vor allem sein sollte.
Auch Kritik an den öffentlichen Hinrichtungen hat es gegeben. Waren sie doch vielfach kommerzielle Massenspektakel in einer Kirtagsatmosphäre.
Seit dem 17. Jahrhundert in der Literatur wird es auch immer als Schauspiel mehr oder weniger Theatrum Pünarium bezeichnet. Das Ganze artet mehr oder weniger aus, sodass schon die Zeitgenossen sehr häufig darauf hingewiesen haben, ja, die Ziele und Zwecke der Hinrichtung werden damit ja eigentlich nicht mehr verfolgt. Also dieses Präventive, dieser Ordnungswille, der hier zum Ausdruck kommt, das wird durch dieses ganze Tamtam drumherum, dass Krapfen verkauft wurden und Stellplätze bezahlt wurden, dass man besser sieht und Ähnliches, wird das also eigentlich ad absurdum geführt. Das wird aber trotzdem bis ins 19. Jahrhundert dieser öffentliche Vollzug von den Fürsten beibehalten.
Kirchliches und Weltliches ist bei Hinrichtungen verschmolzen. Wie bei fast allen öffentlichen Veranstaltungen in der Stadt spielte auch bei Exekutionen die Kirche eine wichtige Rolle. Schließlich ging es ja um Sünder.
Der Hinrichtungszug war mehr oder weniger eine Prozession. Es gingen natürlich die Geistlichen mit. Es wurde an jeder Kirche, an jeder Kapelle gebetet. Das Publikum hat für den Hinzurichtenden auch gebetet. Es sind überall die armen Sünderglocken geläutet worden. Also das Ganze hat auch nach der Säkularisation des Rechts, also auch nach Josef II., eigentlich einen ganz starken kirchlichen Charakter. Also auch noch vor und nach der Hinrichtung, wo dann der Galgenpater beispielsweise eine Predigt hält danach. Und also diese Prävention von der kirchlichen Seite, also natürlich ist die Tat dann Sünde und die Bestrafung findet dort statt. Wobei es die Galgenpater sehr häufig wirklich zustande gebracht haben, innerhalb von 3 Tagen, das war also der Zeitraum zwischen Urteil und Hinrichtung üblicherweise, einen reuigen Sünder zu machen. Also das heißt, Leute dahin zu bringen, dass sie die Tat bereuen, was implizierte, dass sie dann durch ein Schwert oder den Galgen direkt auch in den Himmel kommen konnten. Von manchen Aufklärern missbilligt, aber diese Sinngebung wurde beibehalten.
Gewalt in der Stadt zeigte sich nicht nur beim Mord und Totschlag, beim Köpfen und Ertränken. Die Formen der Gewalt in der Stadt konnten und können auch sehr subtil sein. Ein Zeitsprung ins Mittelalter, ins Jahr 1363, nach Wien. Herzog Rudolf IV., mit der Kirche aufs Engste verbunden, holte diese heraus aus ihren prunkvollen Gebäuden in die Öffentlichkeit. Die alljährliche Fronleichnamsprozession sollte von nun an nicht mehr im Stephansdom begangen werden, sondern auf den Straßen Wiens.
Rudolf IV. Schreibt 1963 einen Brief, in dem er sagt, es soll diese Prozession mit diesen und diesen Orden hinaus in die Stadt gehen, stattfinden und alle Heiligtümer, alle Reliquien der jeweiligen Kirchen hinausgetragen. Also es ist eine Prunkrepräsentation von Macht und von Einheit der Stadt. Es ist das erste Mal, dass sich Wien wirklich als Stadt, als ein Korpus, als eine Civitas versteht, wo alle Akteure der Stadt an einem gemeinsamen Akt teilnehmen.
Susanna Zapke, Professorin für Musikwissenschaft an der Konservatorium Wien Privatuniversität. Sie meint, dass große städtische Prozessionen nicht nur Zeugnisse des Glaubens waren.
Was wird da bei so einer territorialen Markierung auch ausgeschlossen? Das ist meine Frage. Indem du ein Territorium markierst, kannst du es hier nicht holistisch markieren, sondern du wirst auch da mit Differenzen auf Differenzen stoßen. Und diese Differenzen werden ausscheiden, natürlich im Falle von Wien ganz klar die ganze jüdische Community, die jüdische Gemeinschaft, die schon eh eine Stadt in der Stadt war, ein Ghetto im ursprünglichen Sinne des Wortes, ein Ghetto. Sie waren ja eine Kommunität auch intramuros, innerhalb der gemauerten Wiener Stadt. Die spielen natürlich dabei keine Rolle. Die zweite große Ausschließung ist natürlich die Frauen. Bei so einer Prozession laufen keine Frauen mit. Es ist eine reine männliche Deklaration und Demonstration. Es sind die Repräsentanten der Kirche, die Repräsentanten der Stadt, die Stadtherren. Es sind die Repräsentanten der Universität, die hohen Magister, der Rektor, die Studenten. Es sind alles männliche Akteure und es sind die Bruderschaften oder die Zechen. Wir haben überall männliche Akteure. Das ist auch eine Art der Gewalt. Eine sanfte Gewalt, eine sozial akzeptierte Gewalt, eine Konvention, die sich so etabliert hat, aber nichtsdestotrotz ein klares Zeichen von Machtausübung und von Neutralisierung von Differenz.
Eine sanfte Gewalt, subtil, hintergründig, aber nichtsdestoweniger wirksam, was den Ausdruck von Macht und Einfluss im öffentlichen Raum betrifft. Jedenfalls ein starkes politisches Zeichen.
Die Kirche öffnet sich. Und sie schafft aus dieser Pluralität individueller Institutionen, geistlicher Institutionen, schafft sie plötzlich ein interaktives Netz. Jetzt sind sie alle für eine Causa zusammen. Sie stehen sozusagen unter dem Herzog Rudolf in einer Reihe und binden sich. Es bindet die verschiedenen Körperschaften der Stadt. Es ist ein politischer Akt. Und deswegen meine ich, dass trotz oder über diese ganzen Text der theologischen Zelebrationen, der kirchenliturgischen Zelebrationen natürlich ein machtpolitischer Hintergrund da ganz klar vorhanden ist und eine ganz klare politische, soziale Intention dahinter steckt.
Derartige Prozessionen, Aufmärsche, Paraden, seien sie nun religiös oder weltlich, hätten immer diesen Charakter einer Ein- oder Ausschließung. Susanna Zapke nennt ein zweites Beispiel. Im Jahr 1928 gab es in Wien große Feiern zum 100. Todestag von Franz Schubert. Mit klaren politischen Hintergründen.
1928 findet die große Zentenarfeier von Franz Schubert Und es zieht auch am Ring eine ganze Prozession, eine Parade. Man baut eine Art Wegen mit dem Schubert drauf aus Gips und zieht durch die Stadt mit verschiedenen Wegen und feiert Schubert. Es ist ein ganz großer Gewaltpotenzial hinter dieser Zentenarfeier Schubert und zusammenhängend auch noch mit dem Sängerbundesfest. Man druckt zum Beispiel Postkarten, wo links der Steffel als Emblem für Wien mit über den Steffel dann das Doppeladler, rechts das Reichsadler und unten als Emblem die Wartburg. In der Mitte sitzt Schubert und rechts hängt so eine kleine Partitur, der Lindenbaum. Also das ist eine Postkarte von 28 zur Zentenarfeier Schuberts, wo man ganz genau sieht, wo die Sache lang geht und dass es jetzt um eine Blutverbrüderung gibt, Verbrüderung zwischen Deutschland und Österreich geht und dass Schubert natürlich als der Inbegriff der deutschen Musik da versucht wird zu intronisieren.
Gewalt in der Stadt kann sich also auch sehr hintergründig zeigen oder eben bei Protesten oder Revolten etwa ganz offensichtlich. Je mehr Gewalt in der Stadt, desto lauter der Ruf nach Ordnung und Sicherheit. Es gäbe eine subjektive und eine objektive Sicherheit, sagt die Soziologin Katharina Miko. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden an der Wiener Wirtschaftsuniversität.
Das eine ist, dass es oftmals Anlassfälle gibt. Also es gibt tatsächlich irgendetwas, sei das kann Gewaltverbrechen sein, kann auch ein Raub sein, kann eine Streiterei sein, also in der ganzen Bandbreite. Und dann ist die Frage, was aus dem passiert. Also ist es eine Tätigkeit, die einfach aufgeklärt wird von der Polizei und dann sozusagen geht das Platzgeschehen weiter? Oder wird medial sich darauf aufgesetzt und es als Symbol für etwas gesehen?
Ein Beispiel, der Wiener Karlsplatz. Seit Jahrzehnten ein Platz in Wien mit üblem Leumund.
Wenn man Leute fragt, was ist der unsicherste Ort Wiens, dann wird oftmals der Karlsplatz genannt. Der ist nach objektiven Kriterien überhaupt kein so unsicherer Ort. Und wenn man Befragungen mit Experten und Expertinnen vor Ort macht, also exekutive soziale Arbeit, aber auch die Schule vor Ort beispielsweise, ist es noch einmal ein ganz anderes Bild. Das heißt, subjektive Sicherheit ist sehr durch Medien und andere Diskurse konstruiert. Und was bei uns auch noch lustig war in unseren Erhebungen ist, dass ein und dieselbe geschehen ist. Also stellen wir uns vor, wir werden angerempelt. Auf dem einen Ort und dem anderen Ort, also auf dem Ort, der medial zum Beispiel als unsicherer Ort konstruiert ist, anders wahrgenommen wird als beispielsweise auf einem Ort, der positiv in irgendeiner Weise beurteilt ist. Also wir haben gehört in den Argumenten unserer Interviewpartner, ich bin wieder angerempelt worden, ja, so ist der Karlsplatz halt, das weiß man eh. Und in einem anderen Ort war dann, ja, das ist halt Marktgeschehen, bin ich halt angerempelt worden, das passiert.
So entstehen Orte in der Stadt, die ein schlechtes Image haben, die als unsicher gelten und mit Gewalt in Verbindung gebracht werden.
Der öffentliche Raum ist einer, der darf genutzt werden. Und das ist eine prinzipielle Debatte, wir sehen das auch bei den Bettlergesetzen, dass es eigentlich eine Auseinandersetzung, eine gesellschaftliche gibt, was darf man im öffentlichen Raum und was darf man nicht im öffentlichen Raum. Was wir auch sehen, ist eine fortlaufende Ökonomisierung und Privatisierung des öffentlichen Raums. Das heißt, Leute können sich durch Cafés, also wenn wir uns jetzt in einem Café treffen würden, was würden wir tun? Wir würden uns in Wirklichkeit ein Stück öffentlichen Raum kaufen, in dem wir dort konsumieren. Jetzt gibt es aber Leute, marginalisierte Personen, und darum geht es. Es geht um Bettlerinnen, es geht um Menschen vielleicht mit einem Alkoholproblem, die das teilweise als ihren sozialen Treffpunkt empfinden. Genauso war das bei den Suchtkranken. Wir haben das bei den Befragungen gesehen, dass in den seltensten Fällen hier wirklich strafrechtlich relevante Aspekte passiert sind. Und da sieht man, dass die diskursive Inszenierung als gefährlicher Ort mit dem, was dort tatsächlich passiert, doch stark auseinanderdriftet.
Es geht also um die Nutzung des öffentlichen Raums. Sicherheit und Unsicherheit, auch Gewalt, können medial inszeniert werden. Was in Erinnerung bleibt, sind Orte der Gewalt. Ein Image, das oft über Jahrzehnte einen Ort oder Stadtteil prägen kann, in einer Art Eigendynamik.